NDR Info. Echo des Tages.
Endspurt im Wahlkampf. CSU prescht mit eigenem Programm vor. Bundeskanzlerin Merkel nimmt's offenbar gelassen. Sie äußerte sich heute unter anderem dazu im Interview mit NDR Info. Zur Situation der Union auch der Kommentar. Außerdem Kritik an HSH Nordbank wegen Millionenzahlung an US-Bank Goldman Sachs. Wir berichten über die weiteren Ermittlungen im sogenannten Amoklauf von Ansbach und informieren Sie über tödliche Therapiemethoden eines Berliner Arztes, gegen den Haftbefehl erlassen wurde. Dies und mehr im Echo des Tages. Im Studio begrüßt sie Claudia Venor. Im Schlussspurt des Bundestagswahlkampfs zeigt die CSU noch einmal Flagge und eine andere Strategie als ihre große Schwester, die CDU. Ein 100-Tage-Sofortprogramm wurde heute in München präsentiert, das vor allem steuerliche Entlastungen verspricht. Dabei hatte der CSU-Politiker, Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg, die Bürger gestern noch auf harte Zeiten eingestimmt. Bei der Vorstellung des Sofortprogramms fehlte zu Guttenberg. Er habe einen Arzttermin, hieß es. Aus München, Rudolf Erhardt.
Klar ist beim Sofortprogramm der CSU nur die Absicht, nämlich Wahlkampffutter für die letzte Woche. In 12 Punkten auf 3,5 Seiten präzisierte die CSU ihren Wahlslogan, was unser Land jetzt braucht. Eine schnelle Verabschiedung eines Bundeshaushalts gegen die Konjunkturkrise mit zusätzlichen Einkommensteuersenkungen jeweils zum Jahresanfang 2011 und 2012. Dazu Erleichterungen bei der Unternehmenssteuer, eine mittelstands- und familienfreundliche Erbschaftssteuer, mehr Abschreibung bei geringfügigen Wirtschaftsgütern und niedrigere Mehrwertsteuersätze für Handwerkerleistungen und Hotel- wie Gastronomiegewerbe. Den Staat kostet das 15 Milliarden Euro bis 2013, errechnete die CSU, das sei ein Drittel der bis dahin erwarteten Steuermehreinnahmen. Wichtig, so CSU-Spitzenkandidat Ramsauer, sei es, das aufkeimende Wachstum zu unterstützen.
Wir können in einer schwierigen Phase doch nicht Wirtschaft sozusagen am strangulierenden Band lassen, sondern wir müssen Luft gewähren, wir müssen umfassend die Bedingungen verbessern, damit sich Wachstum wieder entfalten kann. Und genau das tun wir. Das Gegenteil wäre Totsparen.
Die CSU schrieb auch noch Wahlkampfversprechen wie Baukindergeld, weitere Entlastung beim Agrardiesel oder mehr Bildungs- und Forschungsausgaben in ihr 100-Tage-Sofortprogramm für eine schwarz-gelbe Koalition. Da tauchte natürlich sofort die Frage auf, wo sich dann der von CSU-Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg gestern Abend in der ARD angekündigte Verzicht bemerkbar mache. Jedenfalls nicht in neuen Subventionsstreichlisten, überbrachte Ramsauer als Zitat vom krankheitsbedingt Entschuldigten zu Guttenberg, wehrte aber weitere Nachfragen ab.
Ich kann ihn nur zitieren, aber fragen Sie ihn dann am besten nochmal selbst. Er wird Ihnen das wiederholen, was ich Ihnen jetzt replizierend und rezitierend mitgeteilt habe.
Dann gab es noch die Versicherung, dass das CSU-Sofortprogramm für Wachstum und Arbeit mit CDU und Kanzlerin abgestimmt sei. In seiner Schlussbemerkung legte sich CSU-Spitzenkandidat und Landesgruppenchef Peter Ramsauer dann noch in 2 Punkten fest.
Ich schließe eine große Koalition in der Weise aus, wie ich es vorher gesagt habe. Ich sehe keinerlei Grundlage. Ich werde mich nach der Bundestagswahl der Wiederwahl in meinem jetzigen Amt stellen.
Die CSU forciert ein eigenes 100-Tage-Sofortprogramm und alle rätselten. Hat sie das mit der CDU-Chefin und Bundeskanzlerin abgesprochen oder wurde Angela Merkel von der Idee überrascht? Heute äußerte sie sich auch dazu im Interview auf NDR Info, das Anja Günther zusammenfasst.
CDU und CSU kämpfen Hand in Hand für eine starke Union bei der Bundestagswahl, betonte Angela Merkel auf NDR Info. Die CSU setze mit ihrem Sofortprogramm für Steuersenkungen eigene Akzente, meinte die Kanzlerin. Das verstehe sie nicht als Abgrenzung zur CDU.
Unser gemeinsames Regierungsprogramm steht. Da sind diese 2 Steuersenkungsschritte für die nächste Legislaturperiode vereinbart. Die Bayern sagen, wir hätten das gerne 2011 und 2012. Das wissen wir seit Juli. Das ist aber im Rahmen dessen, was unser gemeinsames Regierungsprogramm auch hergibt.
Merkel lehnte eine zeitliche Festlegung für Steuerentlastungen erneut ab. Zusagen will die CDU-Vorsitzende auch nicht, dass der ermäßigte Mehrwertsteuersatz in Höhe von 7% ausgeweitet wird, zum Beispiel auf das Hotel- und Gaststättengewerbe.
Ich sage erstens, die Mehrwertsteuer wird nicht erhöht und zweitens wird kein ermäßigter Mehrwertsteuersatz erhöht. Und ob wir Spielräume haben, vom hohen Mehrwertsteuersatz zum niedrigen zu gehen in bestimmten Bereichen, das wird die Legislaturperiode zeigen.
Wir müssen in den kommenden Jahren dafür sorgen, dass es wieder mehr Wachstum gibt, so die Kanzlerin. Mehr Wachstum bedeutet mehr Arbeitsplätze.
Wir sitzen jetzt in dem Tal des Wirtschaftseinbruchs
Und wenn wir den Aufschwung kaputt sparen, weil wir jetzt glauben, jetzt ist die Stunde, den Haushalt einzig und allein zu sanieren und nicht an die wachstumstreibenden Effekte zu denken, dann werden wir etwas falsch machen.
Die Finanzkrise sei die größte Herausforderung in ihrer Amtszeit gewesen. In dieser Krise habe sich die Große Koalition bewährt, sei handlungsfähig gewesen, sagte die Kanzlerin auf NDR Info. Weiter regieren bis 2013 möchte Merkel aber trotzdem mit der FDP. Von Seiten der Sozialdemokraten empfange sie diffuse Signale.
Es gibt Leute, die sagen, ab 2013 mit den Linken, da klingt fast durch, wenn es ein bisschen eher wäre, wäre es auch nicht schlecht. Dann wirbt der Kanzlerkandidat darum, dass die FDP doch an seine Seite tritt. Gleichzeitig sagt er, wenn die FDP mit uns regiert, dann wird das ganz schrecklich. Und dann gibt es wieder die Leute, die sagen, wir wollen die Große Koalition fortsetzen. Mich führt das alles dazu zu sagen, wir brauchen eine starke Union, damit auch eine stabile Regierung gebildet werden kann.
Wir werden in den kommenden Jahren viel Kraft und Mut in der Politik brauchen, prophezeite Merkel. Die Themenliste ist lang. Es geht nicht nur um die Auswirkungen der Wirtschaftskrise, es geht beispielsweise auch um Perspektiven für den Afghanistan-Einsatz und um die Zukunft der Kernenergie.
Wir können diese Brückentechnologie auch noch etwas länger als bis 2020 anwenden. Wichtig ist nur, dass wir uns weiter um ein Endlager kümmern. Und da hat Rot-Grün leider ein Moratorium vereinbart und gar nichts mehr gemacht. Und mit gar nichts machen kommen wir da auch nicht weiter.
Die deutschen Atomkraftwerke seien im internationalen Vergleich sicher, betonte Merkel. Diese Einschätzung teilt die SPD nicht ganz, wohl aber die CSU. Anders als in der Steuersenkungsfrage gibt es in der Atomfrage also zwischen den Schwesterparteien keinen Dissens.
Die CSU versucht kurz vor der Bundestagswahl ihr eigenes Profil zu schärfen. Die Kanzlerin, so scheint's, nimmt's gelassen. Dietmar Riemer kommentiert.
Was die Lage der Kanzlerin betrifft, so ist sie eine komfortable. Gegen die CDU-Vorsitzende wird nicht regiert werden können nach der Wahl. Schönes Gefühl in der letzten Wahlkampfwoche. Bedanken kann sie sich für ihre strategisch kaum gefährdete Lage bei allen anderen Parteien, die für Koalitionen merkwürdigerweise fast alles ausschließen, was politisch der interessanteste Fall sein könnte. Die CDU-Vorsitzende musste sich gar nicht groß bewegen, um in diese schöne Lage zu geraten. Angela Merkel ist nämlich eher eine Feinmechanikerin der Macht, die die Situationen von ihrem wahrscheinlichsten Ende her bedenkt und dann erst handelt. Zu diesem Fall der wahrscheinlichen Fälle gehört auch die Fortsetzung der Großen Koalition über die Bundestagswahl hinaus. Sowas gefällt ihr besser, als sie öffentlich zugibt. Und damit ist sie nicht allein, sondern hat gute Freunde in der SPD, die das auch so sehen. Das macht viele in der Union, vor allem in der CSU, richtig wütend. Manche auch in der SPD. Aber was soll man machen? Nichts. Wie Angela Merkel. Ich schau mir das an, hat sie mal gesagt, zieht ihre Schlüsse und wird weiter regieren. Richtig gefährlich wird ihr niemand, solange sie im Kanzleramt sitzt. Das gilt auch für Hochbetriebsnervensägen wie CSU-Chef Seehofer, dessen Lärm umgekehrt proportional relevant zur Bedeutung der CSU in der Großen Koalition ist. Sein heutiges sogenanntes 100-Tage-Programm ist eine weitere politische Unterrichtsstunde der Kanzlerin. Gewiss, in der CDU hatte man sich geärgert, dass die Münchner auf den letzten Drücker mit einem solchen Papier zeigen wollten, wie Wahlkampf gemacht wird. Dann aber tat Angela Merkel das, womit sie schon die SPD in der Großen Koalition zur Weißglut getrieben hat. Sie findet's gar nicht so schlecht und überhaupt. Was soll die ganze Aufregung? Die CDU-Vorsitzende hat keine Position mehr, die sie nicht umstandslos räumen könnte, um innerparteilich oder in der Koalition jeden Angriff ins dunkle Leere laufen zu lassen. Bis zur Erschöpfung. Aber nicht der ihren. Eine Politik des Maßes, der Mitte und der Vernunft. Das machen wir, sagt sie. Und hat die Vernunft damit politisch gepachtet. Daher weht auch ihr Wahlkampfwind 2009. Angela Merkel kennt keine Parteien mehr. Nur noch die Vernunft. Und uns, ihre Mitbürger, die sie klug aus der Krise führen will. Wie lief es denn die letzten 4 Jahre? Während die SPD seit Beginn der Großen Koalition von einer Ohnmacht in die nächste fiel, garantierte Angela Merkel ihrer Partei nach der gefühlten Wahlniederlage 2005 klare Verhältnisse. Der Preis allerdings war die Verabreichung einer Überdosis Merkel, an der sich ihre Stellvertreter schon verschluckt haben. Zur Verabreichung einer nämlichen Dosis nach der Wahl sind weite Teile der SPD jetzt bereit. Aus Vernunftsgründen.
Dietmar Riemer kommentierte. Die HSH Nordbank, die Landesbank für Hamburg und Schleswig-Holstein, ist erneut in die Kritik geraten. Es geht um eine umstrittene Zahlung an die US-Investitionsbank Goldman Sachs. 45 Millionen US-Dollar sollen angeblich ohne Not für Kreditausfälle der Pleitebank Lehman Brothers geflossen sein, wie unsere Reporter Peter Hornung und Jürgen Webermann herausfanden.
Warum zahlte die HSH Nordbank 45 Millionen Dollar an Goldman Sachs, obwohl die eigenen Juristen und auch externe Berater davon ganz eindeutig abgeraten haben? Über diese Frage rätseln derzeit Politiker und Fachleute. Denn Goldman Sachs hatte sich zwar gegen Kreditausfälle der Lehman Bank bei der HSH versichert, aber Ansprüche nicht geltend gemacht. Die US-Bank ließ eine weltweite Frist um 3 Wochen verstreichen. Dennoch zahlte die HSH. Nach Informationen von NDR Info fiel die Entscheidung nur wenige Stunden nach einem Anruf von Goldman Sachs in der Hamburger Vorstandsetage. Der Aufsichtsrat war demnach nicht eingebunden. Entsprechend empört reagiert der frühere Wirtschaftsminister Schleswig-Holsteins Werner Manett.
Wir sind gewohnt, über große Zahlen inzwischen zu denken, aber ich möchte es mal konkretisieren. Für die 45 Millionen können Sie vielleicht 7 oder 8 neue Schulen bauen. Dann wird es plastischer. Ich halte dies einfach für unverantwortlich.
Ähnlich der Tenor vieler Landespolitiker in Hamburg und Schleswig-Holstein. Vor allem die Mitglieder der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse zur HSH Nordbank überrascht das 45-Millionen-Geschäft. Monika Heinold, Grünen-Finanzpolitikerin im Kieler Landtag.
Ich bin total erbost. Im November 2008 war klar, dass die Bank geschlossen werden muss, weil sie es aus eigener Kraft nicht mehr schafft, wenn nicht der Steuerzahler einspringt. Dass man in dieser Situation freiwillig 45 Millionen Dollar zahlt, zeigt die Selbstherrlichkeit und die Arroganz dieses Vorstandes.
Ihr Kollege Wolfgang Kubicki von der FDP geht sogar noch weiter. Er fordert die Staatsanwaltschaft auf, die Überweisung an Goldman in die Ermittlungen gegen die HSH-Führungsriege einzubeziehen. Denn Kubicki bezeichnet das Geschäft der Nordbank mit Goldman Sachs als Untreue und das sei strafrechtlich zu untersuchen. Monika Heinold dagegen sieht zuerst die beiden Landesregierungen als Hauptanteilseigner in der Pflicht, die Hintergründe des Goldman-Geschäfts offenzulegen.
Ich erwarte, dass schleunigst geklärt wird, wer im Vorstand Verantwortung für diese hohe Zahlung hat und dass diejenigen auch zur Rechenschaft gezogen werden.
Doch die Landesregierungen mauern. In einer gemeinsamen Erklärung, die NDR Info vorliegt, heißt es lapidar:
Zum operativen Geschäft nimmt ausschließlich die Bank Stellung.
Doch auch die HSH will nicht sagen, wer an der umstrittenen Überweisung im November 2008 beteiligt war. Offenbar hat jedoch auch der jetzige HSH-Chef Nonnenmacher das Geschäft abgenickt. Die Rufe nach seinem Rücktritt werden deshalb lauter. Auch Werner Manett fordert, Nonnenmacher abzulösen.
Er ist 1 Jahr lang Risikovorstand gewesen im Jahre 2008. Und gerade in 2008 sind die wichtigsten Fehlentwicklungen eingetreten. Insofern halte ich es nach wie vor für völlig falsch, dass Herr Nonnenmacher diese Bank führt.
Denn, so der Tenor, weitere so wörtlich Geschenke wie die 45 Millionen Dollar für Goldman Sachs könne sich die HSH Nordbank auf keinen Fall noch einmal leisten.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Zeit, das ist 18.44 Uhr. Es ist ein brisantes Papier, das die US-Zeitungen Washington Post und New York Times heute veröffentlichten. Es geht um die Einschätzung der Lage in Afghanistan. In einem Papier des NATO-Kommandeurs McChrystal an US-Verteidigungsminister Gates. Darin warnt er, dass der Einsatz in Afghanistan zu scheitern drohe. Mehr als 100.000 ausländische Soldaten sind dort derzeit stationiert. Aus Washington, Ralf Siena.
Ohne eine neue Strategie und ohne zusätzliche Truppen drohe innerhalb kurzer Zeit ein Scheitern des Afghanistan-Einsatzes, schreibt US-General Stanley McChrystal in dem Geheimbericht, der in weiten Teilen von der Washington Post veröffentlicht wurde. Sollte es nicht gelingen, innerhalb kurzer Zeit die Initiative zu übernehmen und die Stoßkraft der Aufständischen abzuwenden, drohe ein Zustand, in dem die Niederschlagung des Aufstandes nicht länger möglich sei, warnt der Kommandeur der internationalen Schutztruppe ISAF und der US-Truppen in Afghanistan. McChrystal spricht von einer wichtigen und vermutlich entscheidenden Periode des Krieges. Zwar könnten die Aufständischen die Koalitionstruppen militärisch nicht besiegen, wohl aber die ISAF-Truppen sich selber. Und zwar durch eine falsche Strategie, die vor allem die eigenen Soldaten statt der Zivilbevölkerung schütze und durch einen Mangel an ISAF-Truppen. denn die afghanischen Sicherheitskräfte seien derzeit noch nicht in der Lage, den Kampf gegen die Taliban zu führen, betont der NATO-Kommandeur. McChrystal warnt, auf kurze Zeit sei es realistisch zu erwarten, dass die Zahl der Opfer unter den afghanischen und den internationalen Sicherheitskräften ansteigen werde. Nach Informationen der New York Times gehen Vertreter der US-Militärs davon aus, dass McChrystal bis zu 45.000 weitere Soldaten für Afghanistan fordert. Auch die Kommandeure der britischen Afghanistan-Kampftruppen fordern eine deutliche Aufstockung. Für Amerikas Präsidenten Obama ist McChrystals Forderung nach mehr Soldaten ein großes Problem. Denn in den USA wächst der Widerstand gegen weitere Truppenentsendungen.
Zwei an Deutschland gerichtete Drohvideos des Terrornetzwerks Al-Qaida beziehen sich ebenfalls auf Afghanistan. Darin wird mit Anschlägen gedroht, falls die Bundeswehr nicht aus Afghanistan abziehe und die Wählerinnen und Wähler dies nicht mit einem deutlichen Votum am kommenden Sonntag kundtäten. Politiker warnten vor Panikmache, auch wenn man die Drohungen ernst nehme. Joachim Hagen informiert.
Bundesinnenminister Schäuble wirkte etwas genervt, als er vor Beginn der Innenministerkonferenz in Brüssel die Fragen der Journalisten beantworten musste. Nein, es gebe keine neue Sicherheitslage. Den Behörden sei seit einem Jahr klar, dass Deutschland im Fadenkreuz des internationalen Terrorismus stehe. Daran änderten auch die neuen Terrorvideos nichts.
Wir haben die möglichen Maßnahmen ergriffen, Bund und Länder völlig einvernehmlich. Und wir sagen darüber hinaus, wir machen nicht das, was man in anderem Zusammenhang die Self-Fulfilling Prophecy nennt. Das heißt, wir setzen uns nicht in den Zustand von Erregung, den die Terroristen durch Anschlag erzielen wollen, sondern wir sagen, ihr könnt gerade machen, was ihr wollt. Wir tun das Möglichste, um es zu verhindern. Aber was immer ihr tut, ihr werdet die demokratische Meinungsbildung in Deutschland nicht beeinflussen. Wir sind nicht durch Terroristen erpressbar.
Am Wochenende hatte der Deutsch-Marokkaner Bekay Harrasch in einem Video angedroht, dass es in Deutschland in den beiden Wochen nach der Bundestagswahl zu Anschlägen kommen werde, falls die Wahl kein Signal für einen Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan bringe. Wenn die deutschen Soldaten nicht abgezogen würden, werde es in Deutschland ein böses Erwachen geben, heißt es in dem Video. Die Sicherheitsbehörden nehmen die Drohungen ernst, vor allem, weil sich das Video direkt an Deutschland richtet und erstmals ein konkreter Zeitraum genannt wird, in dem es zu einem Anschlag kommen soll. Bereits am Freitag waren die Sicherheitsmaßnahmen auf Flughäfen und Bahnhöfen verschärft worden. Vor Botschaften und anderen gefährdeten Gebäuden patrouillierten Polizisten mit umgehängten Maschinenpistolen. Bundesinnenminister Schäuble wehrte sich deshalb heute gegen den Eindruck, er wolle die Bevölkerung verunsichern.
Es gibt Drohungen, es gibt ernsthafte Überlegungen im Netzwerk des internationalen Terrorismus, Anschläge gegen Deutsche und gegen Deutschland im Zusammenhang mit der Bundestagswahl vorzubereiten. Manche haben das als Panikmache geredet. Die Hinweise vermehren sich, die Drohbotschaften im Video auch.
Auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann versicherte heute, dass es keine speziellen konkreten Drohungen gegen bestimmte Ziele gibt. Weder in München noch in Berlin, Hamburg oder sonst irgendwo. Große Sorgen macht den Sicherheitsbehörden dagegen die Gefährdung deutscher Staatsbürger im Ausland. Vor allem Deutsche, die in den Maghreb-Ländern, also Tunesien, Algerien und Marokko leben, gelten als mögliches Ziel für Entführungen. Islamistische Terrororganisationen in der Region hatten sich vor knapp 3 Jahren dem Terrornetzwerk Al-Qaida angeschlossen und sich in Al-Qaida im islamischen Maghreb umbenannt. Angehörige dieser Terrororganisation könnten versuchen, Deutsche zu entführen und so die Bundesregierung zu erpressen.
9 Schülerinnen und Schüler sowie ein Lehrer wurden vergangenen Donnerstag beim sogenannten Amoklauf in Ansbach verletzt, 2 davon schwer. Auch der 18-jährige Schüler, der den Anschlag auf seine Schule schon Monate vorher geplant haben soll, wurde durch Polizeikugeln verletzt. Er erwachte heute aus dem Koma, während die Ermittler gegenüber der Presse über mögliche Tatmotive berichteten. Einzelheiten von Miriam Scholz.
Hass gegen die Menschheit im Allgemeinen und vor allem gegen die Institution Schule. Das nannte der 18-jährige Beschuldigte als Motiv für die Tat am 17. September am Gymnasium Carolinum in Ansbach. Die Sonderkommission konnte am Laptop des mutmaßlichen Täters gelöschte Dateien wiederherstellen. Die Ermittler sind auf ein 80 Seiten langes Schriftstück gestoßen, in dem der 18-jährige sein Vorhaben minutiös plant. Das Schriftstück sei ein Monolog an eine fiktive Ansprechpartnerin. Ihr habe der 18-Jährige seine Gedanken und Gefühlswelt geschildert. Als Ursache seines Hasses benennt der mutmaßliche Täter mehrere Umstände, so Oberstaatsanwältin Gudrun Lehnberger.
Er fühle sich ungerecht behandelt, in der Schule, durch die Gesellschaft. Er fühle sich ausgegrenzt und nicht anerkannt. Er habe Angst, eine schwere Krankheit in der Zukunft zu erhalten. Angst, das Abitur nicht zu bestehen und ohne eine Perspektive zu sein. Für diese Ängste gibt es nach dem derzeitigen Ermittlungsstand eigentlich keinen Anlass. Er war, soweit wir wissen, nicht körperlich krank und nach seinen bisherigen Leistungen war das Abitur auch nicht gefährdet.
Weiter wurde aus dem Schriftstück deutlich, dass er möglichst viele Lehrer und Schüler treffen und die Schule niederbrennen wollte. Daneben schildert der 18-jährige Beschuldigte in diesem Dokument, er hätte gerne eine Freundin gehabt, das sei ihm aber nicht gelungen. Seinen eigenen Tod habe der mutmaßliche Täter mitgeplant, so Oberstaatsanwältin Lehnberger weiter.
Er wollte nicht mehr leben. Er traf für die Tat konkrete Suizidvorkehrungen. Und er kalkulierte auch ein, bei der Tatausführung durch die Polizei getötet zu werden.
Ein jugendpsychiatrischer Sachverständiger soll nun mit der Erstellung eines Gutachtens zur Schuldfähigkeit des mutmaßlichen Täters beauftragt werden. Einen Hinweis auf Mittäter habe es in dem 80-seitigen Dokument nicht gegeben. Der Haftbefehl konnte dem Beschuldigten nach wie vor nicht eröffnet werden. Aus dem Koma ist der 18-Jährige mittlerweile erwacht, er sei heute aber nicht ausreichend orientiert gewesen. Der Amoklauf war von langer Hand geplant. Das sollen die Untersuchungen ergeben haben. Erste Aufzeichnungen habe der Beschuldigte im April dieses Jahres gemacht, so der ermittlungsführende Staatsanwalt Jürgen Krach.
Es handelt sich um nahtlos aneinandergereihte Schreiben, die unregelmäßig datiert sind, beginnend im April 2009, endend am 16.09.2009. Bereits in dem Teil, der sich dem Monat April zuordnen lässt, finden sich erste Andeutungen über die Tat. Insbesondere fällt hier bereits der Begriff Amok.
Rund 60 Zeugen sind in den letzten Tagen von der Polizei vernommen worden. Diese Aussagen gilt es nun zu bewerten.
In Essen begann heute der Strafprozess gegen einen ehemaligen Chefarzt, der jahrelang als Aushängeschild für den Medizinstandort Deutschland galt. Christoph Brölsch, einst Starchirurg am Essener Universitätsklinikum und Leibarzt des ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau. Tausende Krebspatienten hat er behandelt. Nun wirft ihm die Anklage unter anderem Betrug und Bestechlichkeit vor. Thomas Becker berichtet.
Fast 90 Minuten brauchten die beiden Staatsanwälte, um die umfangreiche Anklage gegen den früheren Essener Chefarzt vorzutragen. Eine Vielzahl von Fällen listeten sie auf, in denen Christoph Brölsch von schwerkranken Kassenpatienten sogenannte Spenden verlangt haben soll, als Gegenleistung für seine Behandlung. 190.000 Euro an Bestechungsgeldern seien auf diese Weise geflossen. Außerdem soll der frühere Chefarzt Privatpatienten bei Abrechnungen betrogen haben. Hinzu kommt schließlich der Vorwurf der Steuerhinterziehung. Laut Anklage mehr als 300.000 Euro. Die Ermittlungen hatten vor 2 Jahren dazu geführt, dass der international renommierte Mediziner vom Dienst im Essener Uniklinikum suspendiert wurde. Aus seiner Sicht völlig zu Unrecht. Denn Christoph Brölsch wies heute sämtliche Vorwürfe in einer ausführlichen Erklärung zurück. Die Anklage vermittle den Eindruck, als stünde hier ein Räuber vor Gericht, sagte Brölsch empört, und nicht ein Arzt, der vielen Menschen das Leben gerettet hat. Gerichtssprecher Matthias Kirsten.
Man hat heute gesehen, dass Professor Brölsch einen Teil dieser Vorwürfe mit Vehemenz zurückgewiesen hat, weil er sich dort persönlich angegriffen gefühlt hat. Er hat in seinem Statement deutlich gemacht, dass er jeweils nur aus medizinischer Sicht gehandelt hat und insbesondere den Vorwurf der räuberischen Erpressung überhaupt nicht verstanden hat.
Niemals habe er als Arzt die Notlage kranker Menschen ausgenutzt oder sie gar erpresst, sagte Brölsch. In den angeblichen Bestechungsfällen habe er in Wahrheit sogar auf sein Privathonorar verzichtet und stattdessen um eine Spende für die Forschung gebeten. Die Behandlung der Patienten habe er aber davon nicht abhängig gemacht. Im Übrigen habe er als Chefarzt in Essen insgesamt 5.000 Menschen operiert und vielen dadurch geholfen. Mit nicht einmal 1% der Patienten aber habe er über Spenden gesprochen. Doch gerade diese ehemaligen Patienten werden ihm im Lauf des Prozesses als Zeugen gegenüber sitzen. Ausdrücklich hatten manche in ihren Aussagen bei der Staatsanwaltschaft genau die Verbindung zwischen Spende und Behandlung bestätigt, die der frühere Chefarzt bestreitet. Einige Patientinnen waren schon heute zum Prozessauftakt in den Gerichtssaal gekommen und sie berichteten von ganz unterschiedlichen Erfahrungen.
Abgerechnet hat er mir den 6-fachen Satz. Durch Recherchen ist dann festgestellt worden, dass er die OP gar nicht durchgeführt hat. Und Betrug, Urkundenfälschung, das ist alles das, was ich aufgedeckt habe.
Ich bin Tochter von zwei transplantierten Patienten und ich möchte einfach dem Herrn Professor, den ich in all den Jahren sehr, sehr habe schätzen gelernt, hiermit auch meine Solidarität ausdrücken.
Für den Prozess gegen Christoph Brölsch hat das Landgericht Essen bis zum Jahresende 22 Verhandlungstage angesetzt. Mehr als 80 Zeugen sollen helfen, die Vorwürfe zu klären.
Nach einer tödlichen Gruppentherapiesitzung ist gegen den mutmaßlich verantwortlichen Berliner Arzt und Psychotherapeuten Haftbefehl erlassen worden. Am Wochenende waren zwei seiner Patienten ums Leben gekommen. Der Zustand eines Dritten sei weiter kritisch. Aus Berlin Markus Streim.
Laut Praxisschild war er nicht nur Facharzt für Allgemeinmedizin, sondern auch Experte für Tiefenpsychologie und psycholytische Gruppentherapie. Seine Sitzungen wurden, wie Anwohner bestätigen, gut besucht.
Eine Traumatherapie findet dort offensichtlich statt von traumatisierten Menschen.
Am Wochenende sind Autos gekommen hier aus der ganzen Republik. Die haben hier gestanden, sind darüber gegangen.
Sehr nette Kinder, total nette Frau, sehr bodenständig. Auch er ein total lieber Typ. Und unsere Kinder haben immer zusammen gespielt. Ja.
Also eigentlich nie auffallend.
Aber die haben ja da irgendwie so Gruppensitzungen gemacht.
Ja, das ist richtig. Ja. Das habe ich auch schon beobachtet.
Doch nur den Eingeweihten war offenbar klar, dass bei dieser angebotenen Therapie bewusstseinserweiternde Drogen im Spiel gewesen sind. Seriöse Psychotherapeuten distanzieren sich heute reihenweise von der seltsamen Behandlungsart. Auch für Dieter Best, dem Vorsitzenden der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, ist die Psycholyse höchst zweifelhaft.
Zum einen war es ja hier offensichtlich auch ein giftiger Cocktail, der verabreicht wurde, der an sich schon sehr schädlich war. Die Gefahr in einer Psychotherapie wäre zum Beispiel, dass Psychosen ausgelöst werden können, also schizophrene Zustände zum Beispiel durch Drogen. Das ist bekannt. Das ist keine Psychotherapie. Das ist alles andere. Das ist Scharlatanerie in meinen Augen und kriminell.
Ob die Patienten des inhaftierten Arztes genau gewusst haben, was sie da schluckten oder sich haben spritzen lassen, ist unklar. Beweise für sektenähnliche Treffen in Berlin gibt es auch nicht. Wohl aber für einen engen Kontakt des Arztes in die Schweiz zu dem großen Experten der Psycholyse, Samuel Widmer. Eine Art Guru, der mit mehreren Frauen und Kindern zusammenlebt und neue, mitunter sexuell freizügige Lebensformen predigt. Der Berliner Diplompsychologe Michael Utsch kennt den umstrittenen Schweizer.
Samuel Widmer ist auch Arzt, aber hat sich immer wieder auch mit Religionen und Spiritualität beschäftigt. Er sagt, durch seine Verfahren eben Mittel und Wege bereitzustellen, wo man wirklich ein ganz anderer, neuer Mensch werden kann.
Was genau der Berliner Arzt seinen Patienten versprochen hat, müssen nun die Ermittler herausfinden. Dem Inhaftierten wird unterdessen gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge in zwei Fällen und Drogenhandel vorgeworfen.
Der erkrankte Torwart Robert Enke von Hannover 96 wird die beiden letzten Qualifikationsspiele für die Fußball-WM nicht spielen. Bundestrainer Löw hat ihn gegen Russland und Finnland nicht nominiert. Rolf-Rainer Gex berichtet.
Die Entscheidung gegen Robert Enke traf der Bundestrainer nach einem aktuellen Gespräch mit dem Nationaltorhüter. Zwar stellten Joachim Löw wie Enke dabei erleichtert fest, dass die Ursache der Erkrankung des 32-Jährigen gefunden werden konnte. Doch die notwendige Behandlung der bakteriellen Infektion des Keepers mit Antibiotika und die damit verbundenen 2 Wochen ohne reelles Training ließen Löw keine andere Wahl. Für die entscheidenden WM-Qualifikationsspiele gegen Russland im Oktober in Moskau und gegen Finnland 4 Tage darauf in Hamburg gehört Robert Enke dem DFB-Kader nicht mehr an. Ein herber Rückschlag für den Torhüter von Hannover 96, dessen Sportdirektor Jörg Schmadtke noch versucht hatte, in einem Plädoyer die Länderspielnominierung zu retten. Enke wird innerhalb von 4 Wochen ja kein schlechterer Torwart, war Schmadtke zitiert worden. Bundestrainer Löw aber bestätigte seine Haltung, nur 100% einsatzfähige Torleute mitzunehmen. Enke äußerte dafür Verständnis.
Gnade für Renault, Bann für Briatore, so entschieden die Verbandsrichter des Internationalen Automobilverbands FIA im Unfallskandal der Formel 1. Als Drahtzieher gilt Flavio Briatore, der den Crash des damaligen Renault-Piloten Piquet eingefädelt haben soll. Sven Pistor informiert.
Der Formel-1-Rennstall von Renault wird für 2 Jahre gesperrt. Die Sperre wird zur Bewährung ausgesetzt. Das heißt, dass das Team von Ex-Weltmeister Fernando Alonso bis auf Weiteres an Formel-1-Rennen weiter teilnehmen kann. Des Weiteren wurde der ehemalige Renault-Teamchef Flavio Briatore lebenslänglich aus der Formel 1 ausgeschlossen. Er darf auch nicht mehr als Manager für Formel-1-Fahrer tätig sein. Auch der ehemalige Chefingenieur Pat Simmons wurde lebenslänglich gesperrt. Dieses milde Urteil fällte das World Council nach 90-minütiger Anhörung und anschließender etwa 3-stündiger Beratung. Im vergangenen Jahr hatte der ehemalige Renault-Pilot Nelson Piquet Jr. absichtlich einen Unfall gebaut und damit seinem Teamkollegen Fernando Alonso zum Sieg verholfen.
Soweit das Echo des Tages, das Sie sich auch als Podcast herunterladen können auf den Internetseiten von ndrinfo.de oder WDR5. Im Studio verabschiedet sich Claudia Venoir.